RBB 24 Inforadio Spezial.
Besonders in sowieso schon regenarmen Regionen stellt der Klimawandel Regierungen vor große Herausforderungen. Wie kann die Wasserversorgung trotzdem gesichert werden? Darum geht es jetzt in unserem Thementag zum Wasser weltweit. Gabriele Häuser sagt herzlich willkommen dazu. Der letzte Winter in Israel war kalt und nass. Aber für Regierung und Wasserversorger steht schon lange fest, darauf können sie sich nicht verlassen. Politische Entscheidungen müssen getroffen werden, denn eins ist klar, das Land braucht Alternativen zu Regen und Grundwasser. Aus Israel berichtet Tim Aßmann darüber.
So klingt Israels traditionelles Wasserreservoir. Der See Genezareth war über Jahrzehnte der natürliche Trinkwasserspeicher schlechthin. Doch der Klimawandel wirkt sich auch im Norden Israels aus. In den letzten Wintern regnete es zwar wieder mehr, über einen längeren Zeitraum von 20 Jahren betrachtet, sind die Wintermonate aber trockener und die Sommer heißer und länger. Deshalb sank der Wasserspiegel im See über mehrere Jahre. Und das wirkte sich auch auf den Jordan aus, der aus dem See Genezareth entspringt. Idan Greenbaum ist Präsident der Regionalverwaltung im Jordantal, das vom Obst- und Gemüseanbau geprägt ist. Die Wasserversorgung ist für ihn Dauerthema. Wir betreiben seit mehr als 100 Jahren Landwirtschaft, was wegen des Wetters hier sowieso nicht einfach ist. Darüber hinaus hat die Wasserqualität des Sees Genezareth in den vergangenen Jahren abgenommen. Er ist salziger geworden. Und wegen dieses höheren Salzgehaltes brauchten wir in den vergangenen Jahren insgesamt mehr Wasser für die Bewässerung. Diese Kombination aus erhöhtem Salzgehalt und knapperer Wasserversorgung ist sehr problematisch. Bis zum Winter 2018-2019 erlebte Israel eine historische Dürre, eine der schlimmsten Trockenperioden in der Region in rund 100 Jahren. Die Bauern am See Genezareth und im Jordantal mussten ihren Verbrauch reduzieren. Die Trinkwasserversorgung war nicht unmittelbar gefährdet, weil es eine Alternative gibt, schildert Idan Greenbaum. Der Großteil des Staates Israel erhält sein Trinkwasser nicht mehr aus dem See Genezareth, sondern trinkt entsalztes Wasser. Früher wurde im Vergleich zu den letzten Jahren 5-mal so viel Wasser herausgepumpt. Und die Hälfte der Menge, die heute aus dem See Genezareth gepumpt wird, ist Wasser, das für das Königreich Jordanien gedacht ist. So hat die Wasserversorgung auch eine politische Dimension für das Verhältnis der Nachbarländer Israel und Jordanien. Nach jahrzehntelanger Feindschaft und mehreren Kriegen schlossen beide Staaten 1995 ein Friedensabkommen. Darin festgehalten sind auch israelische Wasserlieferungen an Jordanien in vereinbarten Mengen. Wasser bedeutet also auch politische Stabilität. Israel versucht seit langem, sich unabhängiger vom Regen zu machen. Turbinen dröhnen in Zorek, südlich von Tel Aviv, direkt am Meer. Hier steht eine der wichtigsten Komponenten in Israels nationaler Wasserversorgungsstrategie. Die Sorek-Meerwasserentsalzungsanlage ist die größte Israels. Mit dem sogenannten Umkehrosmoseverfahren wird aus Meerwasser in rund 20 Minuten entsalztes Trinkwasser, erzählt der Ingenieur Boris Liebermann, Vizepräsident der Betreiberfirma IDE.
This plant is producing.
Diese Anlage produziert 625.000 Kubikmeter am Tag. Wir können so viel liefern, wie benötigt wird. Um Strom zu sparen, läuft die Anlage meistens nachts. Im Schnitt werden rund 540.000 Kubikmeter pro Tag direkt in das israelische Wasserversorgungsnetz eingespeist. Zusammen mit 4 weiteren Entsalzungsanlagen deckt Zorek 70% des nationalen Trinkwasserbedarfs. 2013 wurde der Betrieb in Zorek aufgenommen. Zurzeit wird die Anlage erweitert. Israel will seine Kapazitäten zur Meerwasserentsalzung ausbauen. Die Bevölkerung ist in 15 Jahren um rund ein Drittel gewachsen. Aktuell hat Israel rund 9,5 Millionen Einwohner. Während also mit weiter sinkenden Regenmengen gerechnet werden muss, steigt der Trinkwasserbedarf und auch die Landwirtschaft braucht immer mehr Wasser. Ortswechsel. Ein Gewächshaus in der Negev-Wüste. Nicht weit von der ägyptischen Grenze wird zur Landwirtschaft in der Wüste geforscht. Neue Anbauflächen nutzbar zu machen, wird für Israels Lebensmittelsicherheit immer wichtiger. Die nationale Landwirtschaft dehnt sich immer mehr Richtung Süden aus, dem Teil des Landes, in dem es noch weniger Niederschlag gibt als im Norden. Die Wüste grüner zu machen, ist also eine Zukunftsfrage. Der Agrarexperte Ufer Gay gehört zum Team im Forschungszentrum in der Negev. Die Idee, Leute hierher zu bringen und Landwirtschaft zu betreiben, hängt von der Wasserversorgung ab. Früher kam es aus dem See Genezareth, heute ist es entsalztes Mittelmeerwasser. Und natürlich haben wir noch Grundwasser, das hierher gepumpt und in großer Menge genutzt wird. Und auch geklärtes Abwasser wird zur Bewässerung eingesetzt, deckt ungefähr 60% des landesweiten Verbrauchs. Wissenschaftler Ufer Gay steht nun zwischen Reihen von Gurken- und Tomatensträuchern. Hier bauen die Landwirte Kirschtomaten, Auberginen oder Paprika an, auch Zucchini, Küchenkräuter und Gurken. All das wächst hier gut. Wir haben ganzjährig sehr gutes Klima für Gemüse. Doch die Pflanzen brauchen alle viel Wasser. Israel setzt bei der Wasserversorgung aber nicht nur auf Alternativen zum Regen, sondern auch und nicht zuletzt aufs Sparen. Israel ist Pionier der Tröpfchenbewässerung. Wasser sparen, entsalzen, reinigen. Bislang konnte Israel seinen Wasserverbrauch trotz verändertem Klima so decken. Diese Aufgabe, da sind sich die Experten auch in Israel einig, wird aber künftig immer größer werden.
Auch der Irak muss um mehr Wasser kämpfen, denn es hat viel zu wenig geregnet in der Region. Die Reserven sind überall aufgebraucht. Und inzwischen machen die Nachbarländer dem Irak das Wasser von Euphrat und Tigris streitig. Anna Osius über die wachsende Trockenheit im Zwei-Stromland.
Yusuf arbeitet auf seinem Acker. Mit bloßen Händen und einer Spitzhacke versucht der Bauer, den steinharten Boden etwas zu lockern. Ein schwieriges Unterfangen. Es hat viel zu wenig geregnet. Die Erde sei völlig ausgetrocknet, erzählt Yusuf der Nachrichtenagentur Reuters.
Wir haben viele Äcker hier ganz aufgeben müssen. Sie sind zur Wüste geworden. Vor kurzem wurde hier überall noch Gemüse angebaut. Aber jetzt ist es anders. Wir haben so viel Geld verloren, weil nichts mehr gewachsen ist, dass wir Angst haben, überhaupt noch etwas anzubauen.
Berechnungen zufolge ist die Weizenproduktion in der Ninive-Ebene im Norden um 70% geringer ausgefallen als im Vorjahr. Die Trockenheit lässt ganze Landstriche veröden. Wendy Barron, Landesdirektorin im Irak für die Hilfsorganisation CARE, im Gespräch mit der ARD.
Es ist ein absolut großes Problem. Wir hatten hier weder den üblichen Regen im Winter noch Schneefälle in den Bergen. Mittlerweile zählt der Irak zu den 5 Ländern weltweit, die am meisten vom Klimawandel betroffen sind. Das ist schon das 2. Dürrejahr in Folge. Die Wasserreserven sind aufgebraucht. Experten sagen, es dauert mindestens 2 bis 3 Jahre, um die leeren Staudämme und Flüsse wieder aufzufüllen.
2021 war das zweittrockenste Jahr der vergangenen 40 Jahre, melden Meteorologen. Der Irak war einst ein fruchtbares Land mit den beiden großen Flüssen Euphrat und Tigris sowie verschiedenen Nebenflüssen. Doch zu den ausbleibenden Regenfällen kommt ein politisches Problem. Die Länder näher an den Quellen der Flüsse, Türkei, Syrien und Iran, nutzen das Wasser zunehmend selbst. Riesige Staudammprojekte graben dem Irak und Irakisch-Kurdistan buchstäblich das Wasser ab. Der internationale Wasserstressindex hat berechnet, wenn die Wassernutzung so weitergeht, hat das einstige Zweistromland Irak in weniger als 20 Jahren gar keine großen Flüsse mehr. Ein dramatisches Problem.
Wir sehen, dass Bauern massenhaft ihr Vieh verkaufen. Wir sehen Flucht und Vertreibung. Manche Menschen sind schon zum 2. oder 3. Mal auf der Flucht. Erst aufgrund des IS, jetzt wegen Wassermangel. Auch der Grundwasserspiegel ist dramatisch gesunken. Wir haben in einem Flüchtlingslager im Nordirak nach Wasser gebohrt. Sonst finden wir das Grundwasser immer bei rund 150 Metern. Jetzt muss man rund 400 Meter tief graben und hat trotzdem nicht genug.
Das hat auch Bauer Hamid erlebt. Der alte Mann konnte mit den wenigen Erträgen kaum noch seine Tiere füttern.
Wir haben gesät, aber wir haben alles verloren. Die Saat und den Dünger. Die schwere Arbeit war umsonst. Es ist einfach alles vertrocknet. Die Ernte war so schlecht, weil es nicht geregnet hat.
Hamid und sein Kollege Yusuf haben jetzt eine neue Strategie entwickelt, wie sie ihre Schafe, Ziegen und Kühe füttern können. Sie bauen Kaktuspflanzen an. Die Kakteen wachsen gut auf dem völlig ausgetrockneten Boden. Es ist die letzte Chance, überhaupt noch Ackerbau zu betreiben.
Normalerweise werden im Irak keine Kakteen angebaut, aber sie sind praktisch. Sie sparen Wasser, weil man nicht viel braucht, um sie anzubauen. Und man kann damit die Tiere füttern. Man braucht also weniger Viehfutter.
Vorsichtig schneidet Yusuf einige der fleischigen Blätter eines Feigenkaktus ab, raspelt die Stacheln weg und schneidet die saftigen Pflanzen in kleine Stücke. Die verfüttert er an die Tiere. Die Schafe fressen es ohne Probleme. Auch die Kuh beginnt zu kauen.
Ich füttere die Tiere dreimal am Tag. Zweimal bekommen sie Futter und einmal Kakteen. Das klappt ganz gut.
Die Bauern gehen neue Wege im Anbau, denn bei der Wasserknappheit ist kein Ende in Sicht. Die Bewässerung reicht nur noch für die Hälfte der Landflächen. Der Landwirtschaftsdirektor der Ninive-Verwaltung, Rabbi Yosef.
Ohne Regen geht es nicht anders. Manche Bauern vermieten ihr Land. Aber momentan kann nur ein Viertel bis maximal die Hälfte der Landfläche bestellt werden.
Die Folge: die Lebensmittelpreise steigen und die Menschen werden ärmer. Rund 7 Millionen Menschen sind allein im Irak und in irakisch-Kurdistan akut vom Wassermangel betroffen. Doch die internationalen Hilfsgelder würden zunehmend gekürzt, kritisiert Wendy Barron. Die Vereinten Nationen befürchten, in wenigen Monaten drohe in der Region eine neue humanitäre Krise.
Wir haben hier politische Instabilität, hatten die Ölkrisen, Kriege, den IS, Corona. Und jetzt kommt die Dürre noch obendrauf. Das macht Menschen arm. Knapp die Hälfte der Iraker lebt in Armut. Diese Zahl hat sich im vergangenen Jahr fast verdoppelt. Die Zeit läuft uns davon.
Dringender Handlungsbedarf besteht auch in China. Die Hauptstadt Peking ist eine der trockensten Städte der Welt und auch hier muss die Politik entscheiden, wie die fast 22 Millionen Menschen mit Wasser versorgt werden können. Dazu China-Korrespondent Benjamin Eisel.
Ein kleiner Verkaufsstand im Pekinger Stadtteil Mentougou im Westen der chinesischen Hauptstadt. Eine Mitte 50-jährige Frau verkauft Eier und Tofu. Direkt hinter ihrem Stand fließt der Fluss Yongding. Die Verkäuferin ist hier aufgewachsen, erzählt sie. Als sie klein war, hatte der Fluss viel mehr Wasser. In den 1980er Jahren ist das Wasser weniger geworden. Während meiner Schulzeit gab es immer Wasser im Fluss. Es kam aus verschiedenen Quellen. Das ganze Jahr über gab es Wasser. In den 90er Jahren war der Fluss dann trocken. Dass jetzt wieder Wasser im Fluss ist, hängt damit zusammen, dass Wasser von außerhalb nach Peking umgeleitet wird. Die chinesische Hauptstadt Peking mit ihren mehr als 20 Millionen Einwohnern hat generell ein enormes Wasserproblem. Der chinesische Wasserexperte Zhang Junfeng rechnet vor, wenn in einer Gegend weniger als 1000 Kubikmeter Wasser pro Person im Jahr zur Verfügung stehen, dann spricht man international von Wasserknappheit. Unter 300 von extremer Wasserknappheit. In der Hauptstadtregion stehen pro Person nur 170 Kubikmeter Wasser zur Verfügung. Wenn man die Menschen mitrechnet, die nicht hier gemeldet sind, sind es sogar weniger als 100 Kubikmeter. Was die Wasserknappheit verschärft hat in den vergangenen Jahrzehnten, die chinesische Hauptstadt ist immer größer geworden. Und damit sei der Verbrauch extrem gestiegen, erklärt der Umweltaktivist Ma Jun vom nichtstaatlichen Institute of Public and Environmental Affairs in Peking.
Beijing used to have pretty balanced, I would say, water situation.
Die Wassersituation in Peking war bis in die 1950er Jahre relativ entspannt, denn zu dieser Zeit haben nur etwa 2 Millionen Menschen in der Hauptstadtregion gelebt. Jetzt haben wir eine dauerhafte Bevölkerung von 23 Millionen plus mehrere Millionen Arbeiter ohne festen Wohnsitz. Die Menge an Wasser, die pro Kopf verfügbar ist, ist extrem zurückgegangen.
Have dropped significantly.
Gleichzeitig habe der Pro-Kopf-Verbrauch deutlich zugenommen, so Ma Jun. Auch wegen des steigenden Wasserverbrauchs durch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, durch die Landwirtschaft und durch die Industrie. Um der extremen Knappheit zu begegnen, werden in China seit Jahren schon riesige Wassermengen aus dem Süden, wo es mehr Wasser gibt, in den trockeneren Norden des Landes befördert. Entnommen wird das Wasser dem Yangtze-Fluss und seinen Zuläufen und wird dann über Pumpstationen und ein gigantisches Netzwerk aus Kanälen und Wasserpipelines umgeleitet, das immer weiter ausgebaut wird.
Beijing has profited in a very big way. Every year nearly 1 billion.
Jedes Jahr wird fast 1 Milliarde Kubikmeter Wasser umgeleitet. Teile davon verdunsten zwar, aber es ist immer noch extrem viel Wasser, das hier ankommt. So steht der chinesischen Hauptstadt einfach deutlich mehr Wasser zur Verfügung. Und nicht nur Peking profitiert davon. Mehrere Dutzend Städte bekommen ihr Wasser durch das Wassertransferprojekt vom Süden in den Norden. Neben den großen Wassermassen, die verdunsten, bemängeln Kritiker die enormen Kosten des Wasserumleitungsprojekts und Umweltschäden. Außerdem mussten mehr als 300.000 Menschen umgesiedelt werden, um das Projekt zu realisieren, erklärt der Umweltaktivist Ma Jun.
My real pain is that most of the people who live in this city of Beijing, when they open the tap.
Was mich wirklich schmerzt, ist, wenn die meisten Menschen den Wasserhahn öffnen in Peking, dann ist ihnen nicht bewusst, was alles dahinter steckt. Auf Chinesisch sagt man Zilai Shui, das von selbst kommende Wasser. Aber so einfach ist es nicht. Von 10 Gläsern Wasser kommen 7 aus 1200 Kilometern Entfernung. Viele Menschen mussten Opfer dafür erbringen, gerade die Menschen, die umgesiedelt wurden. Das dürfen wir nicht vergessen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.